Eins der wesentlichen Probleme gerade bei dieser Pandemie gerade ist es, dass die Personen, die infiziert sind, ein paar Tage bevor sie Symptome zeigen, wenn sie welche zeigen, schon ansteckend sind. Das heißt, Menschen wissen gar nicht, wann sie ansteckend sind und verbreiten dann das Virus weiter.
Das ist Rainer Rehack. Rainer ist Wissenschaftler am Weizmann-Institut, genauer in unserer Forschungsgruppe 18, die sich mit Quantifizierung und gesellschaftlicher Regulierung auseinandersetzt. Außerdem ist Rainer im Vorstand des FIF, dem Forum Informatiker innen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und dort hat er, also nicht er alleine, sondern in einem Sechser-Team, gerade eine Datenschutzfolgenabschätzung für die Corona-App veröffentlicht.
Und jetzt kam die Idee auf, naja, wenn man sich merken würde, mit wem man denn überhaupt Kontakt hatte, immer, dann wäre es ja möglich, im Falle einer Positivtestung zurückzuverfolgen und diese Leute dann zu warnen und zu sagen, hey, wir haben uns vor 2 Tagen gesehen, ich wurde positiv getestet und war vermutlich vor 2 Tagen auch schon ansteckend, deswegen begib du dich mal in Heimquarantäne.
Ich bin nun wirklich kein Datenschutzexperte, aber die Idee einer Corona-App ist in den aktuellen Nachrichten so allgegenwärtig, dass ich unbedingt mit Rainer sprechen wollte. Erstens, um zu verstehen, wie so eine App funktionieren soll. Und zweitens, weil ich wissen will, warum er sich die letzten Wochen die Nächte damit um die Ohren geschlagen hat, eine 90-seitige Datenschutzfolgenabschätzung zu Papier zu bringen. Ach, und dann würde ich noch gerne wissen, was eine Datenschutzfolgenabschätzung eigentlich genau ist.
Alle Leute haben irgendwie Smartphones bei sich, also könnte man doch irgendwie versuchen, technisch aufzunehmen, wann wer wen trifft, oder zumindest wer wen trifft, und dann daraus im Falle der Positivtestung automatisiert errechnen zu lassen, okay, du bist jetzt ungefähr an dem Stand der Krankheit, also wirst du die letzten x Tage auch infektiös gewesen sein und informieren dann alle Menschen, die mit dir zu tun hatten, epidemiologisch relevant, also lang genug und nah genug, dass die sich in Quarantäne begeben sollen und einfach ein bisschen abwarten, ob sie sich angesteckt haben oder nicht.
Und damit herzlich willkommen ein 4. Mal aus meinem Homeoffice. Mein Name ist Sascha Friesecke, ich bin einer der Direktoren des Weizmann-Instituts für die vernetzte Gesellschaft und versuche mir mit diesem Podcast zu erarbeiten, was die aktuelle Corona-Krise für die Digitalisierung bedeutet. Als erstes muss Rainer mir erklären, was das FIF eigentlich genau ist.
Also das FIF ist die Abkürzung für das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Das ist ein Verein, der 1984 gegründet worden ist. Das war, ja, man kann so ein bisschen sagen, vielleicht eine Abspaltung von der Gesellschaft für Informatik. Mittlerweile sind die Beziehungen auch wieder gut. Aber das war so die Situation, wo NATO-Doppelbeschluss Atomraketen in Deutschland hätten stationiert werden sollten. Und da gab es halt so eine Gruppe von Informatikerinnen und Informatikern, die wollten einfach mal ein Flugblatt, Aufklärungsflugblatt sozusagen mit dem GI im Spektrum der Informatik veröffentlichen, weil sie gesagt haben, da stehen jetzt Atomraketen mit ungetesteter Software und egal wie man dazu politisch steht, müssen wir als Technikleute warnen, dass das grundsätzlich erstmal eine nicht so besonders gute Idee ist. Natürlich hat man bei einem Berufsverband immer so ein bisschen Probleme, sich so politischer Fragestellungen anzunehmen und diese Leute haben dann quasi das FIF gegründet und haben gesagt, wir müssen uns äußern, weil nur wir diese Probleme verstehen. Und darunter war übrigens auch Josef Weizenbaum selber, die dann eben gesagt haben, das sind Probleme, die nur wir verstehen können und die Politik muss sich drum kümmern, aber wir müssen diesen Transfer erstmal herstellen. Wir müssen erklären, wo hier ein Problem liegt, wo sozusagen die Technik Implikationen hat für politische Entscheidungen. Und da hat sich dann sozusagen so eine Runde gegründet und die Themenbereiche wurden dann auch viel breiter. Also es fing an eben mit Rüstungspolitik und Informatik. Dann kamen auch später so Genderfragen dazu und dann auch allgemeine gesellschaftliche Fragen nach Überwachung und Kontrolle, Datenschutz, aber auch sowas wie faire Computer und derartige Dinge.
Und wie seid ihr jetzt konkret zu dem Thema gekommen? Also, dass ihr gesagt habt, dazu müssen wir uns mal äußern?
Im FIF gibt es so einen Bereich von Leuten, die machen halt sehr viel Datenschutz und Datenschutztheorie. Und das Thema Datenschutz ist ja auch schon 40, 50 Jahre alt. Na, erste Datenschutzgesetz war, glaube ich, 1970 in Hessen. Und da gibt's ganz viele theoretische Arbeiten. Und wir haben uns angeschaut oder wir schauen uns an, wie so Diskurse ablaufen und beschäftigen uns mit Datenschutzfragen. Jörg Pohle zum Beispiel hat auch dazu ganz wesentlich gearbeitet und promoviert.
Besagter Jörg Pohle ist einer der Co-Autoren von Rainer bei der Datenschutzfolgenabschätzung. Außerdem war Jörg früher Kollege von mir am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Seine angesprochene Dissertation hat den besten ersten Satz, den ich je in einer Diss gelesen habe. Ich lese deswegen mal kurz vor. Diese Arbeit verfolgt das Ziel, dem Major Consensus Narrative zum Datenschutz zu widersprechen. Das wollte ich einfach kurz erwähnt haben. Aber jetzt zurück zu Rainer.
Und wir haben einfach gesehen, dass jetzt gerade in der Krise, wo sowieso ganz viele Grundrechte zur Disposition stehen und diskutiert werden, sozusagen in Gefahr stehen, eingeschränkt zu werden, teilweise ja auch angemessenerweise und gerechtfertigt, weil wir jetzt gerade eine Situation haben, wo eben andere Güter wie Gesundheit eben auch eine ganz andere Relevanz bekommen haben. Aber diese Abwägung ist natürlich ein dynamischer Prozess und da muss man immer genau auf die Gegebenheiten achten. Und als dann die Frage kam, wir könnten doch so eine Tracing-App benutzen, haben wir gemerkt, okay, jetzt geht's hier ganz konkret um Technik. Hier geht's nicht um Ausgangsbeschränkungen oder um irgendwelche Maskenpflicht oder so, sondern hier geht's ganz konkret um eine App. Dazu können wir, also da waren wir erstmal interessiert daran, diese Diskussion zu verfolgen. Und dann haben wir uns das angeguckt und standen so ein bisschen dabei und haben gesehen, dass immer, wenn sie Datenschutz sagen, eigentlich Privatheit oder Privatsphäre meinen.
Mhm. Also ich glaube, das musst du mir noch ein bisschen genauer erklären.
Man kann einfach nur sagen, dass wir gesehen haben als Gruppe, dass da gerade über diese App diskutiert wird und dann aber gesagt wurde, die App ist besser, weil die privatheitsfördernder ist als die App. Und an den Punkten sind bei uns eben sozusagen die Sensoren und Warnlampen angegangen, weil wir gesehen haben, die Art, wie über diese Apps geredet wird, dass da Daten und Informationen verwechselt wird und Privatsphäre und Datenschutz verwechselt wird und dass da sozusagen sensible Daten oder nicht sensible Daten, so bestimmte Begrifflichkeiten, da merkt man die, da haben wir gemerkt, die werden einfach unsauber bis schlecht verwendet. Und wenn ich ein Problem schlecht beschreibe, dann finde ich auch keine Lösung dafür.
Das hast du schon angedeutet und das ist ja auch ein zentraler Teil eures Textes, dass aktuell unterschiedliche Architekturen, wie so eine App aussehen könnte, funktionieren könnte, besprochen werden. Vielleicht können wir das einmal auflösen und erklären, was da die Unterschiede sind.
Um es mal ein bisschen einfacher zu machen, würde ich vielleicht jetzt mal nur zwei unterscheiden. Und zwar die zentralisierte Version, da ist es so, immer wenn ich andere sehe, also wenn mein Telefon sozusagen andere Telefone sieht, dann wird gespeichert, wir beide haben uns gerade gesehen, unsere beiden Telefone. Also mein Telefon und dieses Telefon haben sich um die und die Uhrzeit zusammen gesehen. Das ist sozusagen ein Datensatz, dieser Kontakt. Und wenn es sich rausstellt, dass ich infiziert worden bin, dann wird mein Telefon all diese Kontaktereignisse, die immer sozusagen mein Identifikator und den des anderen, so Pseudonyme, Zeichenfolge, werden all diese Sachen hochgeladen zu einem zentralen Server. Und dieser zentrale Server guckt sich dann an, wen ich alles gesehen habe und informiert die und schreibt die sozusagen aktiv an und sagt, Achtung, du warst in der Nähe. Das heißt, daran wird schon ersichtlich, sozusagen die Leute unten wissen das nicht, aber der zentrale Server, der kennt alle Kontaktereignisse. Der weiß immer, wann sich zwei Leute getroffen haben. Das ist sozusagen der zentralisierte Ansatz. Der dezentralisierte Ansatz, da ist es so, dass mein Telefon speichert, was für Signale habe ich ausgesendet. Das kommt in den einen Eimer, sag ich mal. Und dann gibt's noch einen anderen Eimer, der ist davon unabhängig. Da wird gespeichert, welche anderen Signale ich gesehen habe. Das heißt, diese Kontaktereignisse selber werden gar nicht zusammengebracht. Wenn ich dann infiziert werde, oder also wenn dann getestet wird, dass ich tatsächlich infiziert bin, dann wird nur der Eimer hochgeladen von meinen eigenen versendeten IDs. Das heißt also, die ich gesehen habe, die verlassen niemals mein Telefon. Das heißt also, der Server selber erfährt in dem Moment die versendeten IDs nur von denjenigen, die selbst infiziert sind.
Also noch mal technisch, dass ich das verstehe. Ich habe zwei Eimer. In dem einen Eimer speichere ich jedes Mal, wenn ich jemanden treffe.
Genau. Und in dem anderen Eimer speichere ich, was ich selber ausgesendet habe. Denn alle Apps senden und empfangen ja immer parallel. Die müssen sich ja gegenseitig erkennen.
Das heißt, was ich aussende, verändert sich auch im Laufe der Zeit immer wieder?
Korrekt.
Und damit lade ich dann nur hoch, ich bin infiziert seit etwa Termin X. Seitdem genau. Habe ich folgende IDs gesendet. Und dann kann jeder gucken bei sich selber in dem Eimer von Leuten, die ich getroffen habe, ob diese ID da drin auftaucht.
Korrekt. In dem dezentralen Fall lade ich quasi nur hoch, was ich selber versendet habe. Und alle anderen gucken regelmäßig auf dem Server nach, was da alles so rumliegt und gucken dann lokal, ob sie die schon mal gesehen haben. Das heißt, der Unterschied zwischen dezentral und zentral besteht darin, dass beim Zentralen diese Übereinstimmung, ob ich jemanden gesehen habe und das Informieren derjenigen, passiert auf dem Server. Deswegen muss der Server auch alles wissen, um die Leute zu informieren. Beim Dezentralen passiert das jeweils immer nur auf den Endgeräten. Der Server kennt gar keine Kontaktereignisse. Der kennt nur ausgesendete IDs. Aber unsere Erkenntnis an der Stelle ist eben, dass selbst bei der dezentralen Version sind es natürlich trotzdem noch schützenswerte Daten, also durch die Datenschutzgrundverordnung schützenswerte personenbezogene Daten, weil natürlich die Sachen, die versendet worden sind, die liegen ja eben auch noch in dem einen Eimer auf meinem Telefon, die beziehen sich ja auf mich, also auf mein Gerät. Und wenn ich einfach so diese Informationen nach einem Positivtest auf den Server lade, dann kann natürlich der Server sehen anhand von IP-Adressen, okay, da hat sich jetzt, diese App hat jetzt gerade was hochgeladen, dadurch ist für den Server auch rückverfolgbar, wer im Endeffekt infiziert ist. Ne, so wie wenn ich irgendwie illegale Downloads mache oder illegale Uploads, ne, also sozusagen öffentliche Verfügung stellen, dann flattert mir ja auch im schlimmsten Fall eine so Unterlassungserklärung ins Haus, weil eben klar wurde, anhand der IP-Adresse kann ich natürlich eine Person finden.
Wer zu der Zeit bei dem Provider die IP-Adresse hatte.
Exakt, genau das. Und darüber muss man natürlich nachdenken. Wie kann man dafür sorgen, dass auch wenn der Server diese Daten hat, selbst im dezentralen Modell, wie kann man dafür sorgen, dass er trotzdem daraus aus diesem Wissen, dass das trotzdem, dass die Daten zwar ankommen, aber die Information dessen nicht mitgespeichert werden. Da kann man jetzt dafür sorgen, dass da keine Logs angelegt werden, dass da Anonymisierungsnetzwerke benutzt werden und so weiter. Da gibt's verschiedene Möglichkeiten, die haben alle so Vor- und Nachteile, aber über all so eine Sachen muss man sich eben Gedanken machen.
Und diese Gedanken hat Rainer mit 5 anderen in der Datenschutzfolgenabschätzung aufgeschrieben. Aber vielleicht müssen wir an dieser Stelle erstmal erklären, was eine Datenschutzfolgenabschätzung oder kurz DSFA überhaupt ist. Neben Rainer habe ich noch mit Kirsten Bock gesprochen. Kirsten ist Juristin mit einem Hintergrund in Rechtsphilosophie und Rechtslogik und arbeitet seit vielen Jahren als Datenschutzjuristin im aufsichtsbehördlichen Bereich. Kirsten hat maßgeblich den juristischen Teil der Datenschutzfolgenabschätzung geschrieben und deswegen kann sie uns ganz gut erklären, was dieses Dokument eigentlich ist. Nicht wundern, Kirsten hat einen Papagei, genauer eine Rotstirn-Amazone, die sich im Hintergrund ab und zu Wort meldet.
In Datenschutzfolgenabschätzung ist ein Instrument, das eine Brücke schlägt zwischen der Designphase einer informationstechnischen Anwendung und dem tatsächlichen Einsatz im Hinblick auf die Auswirkungen der Technologie. Technologie findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern wird immer implementiert und kann für Betroffene, deren personenbezogene Daten dann verarbeitet werden in dieser Anwendung, Folgen haben über die Verarbeitung hinaus, einmal also durch die Verarbeitung selbst, aber eben auch darüber hinaus. Und in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der Gesundheit, aber auch bei Überwachung, bei Profiling, sind die Folgen besonderer Art, weil sie eben besonders einschneidend sein können für den einzelnen Betroffenen, weil er dann vielleicht Probleme mit seiner Krankenkasse bekommt oder ihm bestimmte Produkte oder Transportwege nicht mehr zugänglich sind. Und in diesem Bereich, der Gesetzgeber gesagt, müssen wir vor dem Einsatz einer Technologie prüfen, welche Folgen sie für den Betroffenen, für den Einzelnen und für die Gesellschaft hat. Und dazu dient so eine Datenschutzfolgenabschätzung.
Und so eine Datenschutzfolgeabschätzung, wem gegenüber muss ich die zeigen?
Also wenn die Datenschutzfolgenabschätzung ergibt, dass eine Anwendung ein besonderes Risiko darstellt für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen, dann ist sie der Aufsichtsbehörde vorzulegen und mit dieser auch abzusprechen und zu klären gegebenenfalls, ob die Verarbeitung überhaupt stattfinden kann oder nicht, ob noch besondere Vorkehrungen zu treffen sind, ob die Schutzmaßnahmen, die das Unternehmen getroffen hat, ob die ausreichend sind. Dafür soll die Datenschutzfolgenabschätzung eine Grundlage geben, also der Aufsichtsbehörde dann das Verfahren zu beurteilen und entsprechende Hinweise zu geben. Und für die verantwortliche Stelle ist es eben auch ein Instrument der Eigenkontrolle. Also im Grunde muss für jedes Verfahren eine Datenschutzfolgenabschätzung durchgeführt werden. Man kann das auch also kleine und große Datenschutzfolgenabschätzung nennen. Eine kleine Folgenabschätzung, die hat dann zum Ergebnis, ob man eine große Folgenabschätzung machen muss oder nicht.
Jetzt haben wir hier eine besondere Situation. Wir haben einmal eine Technologie, die sehr stark öffentlich gerade diskutiert wird. Und ihr habt für diese Technologie eine Datenschutzfolgenabschätzung vorgelegt. Ihr habt ja aber als Gruppe der Autoren gar nicht vor, diese Technologie zu entwickeln.
Ja, das ist richtig. Hm? Aber wir sind ja doch alle einigermaßen überrascht worden von dieser Pandemie. Wir haben erst das natürlich wahrgenommen, dass das in der Ferne stattfand, aber dann rückt es ja doch immer näher. In dem Moment, als dann der Lockdown kam und die Überlegung, wie kann man eigentlich damit umgehen, da war ziemlich schnell klar für uns, dass die Politik auf dieses Thema draufspringen würde und die so eine App nutzen würde als Instrument, um einerseits eine Möglichkeit zu schaffen oder der Bevölkerung zu zeigen, dass sie aktiv wird und dass sie Maßnahmen ergreift jenseits von Schließungen und Ausgangssperren und dass diese Technologie ein großes Überwachungspotenzial bietet. Dass die Informationen zu dem Zeitpunkt, die kursierten in der Öffentlichkeit, sehr partiell waren, also nicht vollständig. Niemand genau wusste, was da überhaupt entwickelt wird und sich dann ja diese Konsortien zusammengeschlossen haben, die dann einmal das Framework entwickeln sollten und dann eben auch einzelne Anwendungen für dieses Framework. Und dass da die Informationslage sehr verwirrend war und wir gesagt haben, so einfach drauf losentwickeln, das ist ein Problem. Dafür braucht man einen Fahrplan und das muss begleitet werden. Und wir müssen auch der Öffentlichkeit Informationen an die Hand geben, damit informiert über den Einsatz so einer Corona-App diskutiert werden kann. Und da für Anwendungen wie die Corona-App eine Datenschutzfolgenabschätzung verpflichtend ist, sich aber sehr schnell rausstellte, dass sowas nicht stattfindet. Also bei der Datenspender-App wurde das sehr deutlich, die ja einen ähnlichen Fokus hat, plötzlich da war, aber überhaupt keine begleitenden Dokumente dazu bereitgestellt worden sind, war für uns auch klar, dass auch bei den Corona-Apps, dass das nicht passieren würde. Und wir wollten gerne zeigen, dass es im Datenschutz schon Instrumente gibt, mit denen man das machen kann. Wir haben da zurückgegriffen auf das Standarddatenschutzmodell, das ich schon sehr lange auch einsetze, auch im Bereich der Zertifizierung eingesetzt habe und das sich hervorragend eignet im Rahmen von Datenschutzfolgenabschätzungen im Hinblick auf die Beurteilung von konkreten Maßnahmen.
Also, ich habe einmal gesagt, offensichtlich wird das gerade nicht gemacht. Das fehlt. Hier ist sehr viel Aktionismus, wo gesagt wird, wir müssen mal so eine App bauen, weil da irgendwie ein großes technisches Versprechen drin liegt. Aber etwas, was normalerweise verlangt wird, das in der Entwicklung gemacht wird, wird gerade übergangen. Ihr habt gesagt, da können wir doch eigentlich einmal reinspringen, um diese Debatte wenigstens anzuzetteln, dafür zu sorgen, dass die da ist, dass darüber gesprochen wird. Aber das würde mich interessieren, für wen damit der Text ist.
Wir haben den Text im Grunde für drei verschiedene Zielgruppen geschrieben. Einmal ist die Zielrichtung sicher eine Information der Öffentlichkeit und eine gemeinsame Grundlage für einen Diskurs zu schaffen. Unser Ziel gewesen. Also Redakteurinnen und Redakteure, die sich mit der Thematik befassen, auf bestimmte Aspekte hinzuweisen, die bislang in der Diskussion nicht stattgefunden haben, weil im Rahmen der Corona-App in der Öffentlichkeit sehr stark nur auf die App fokussiert wird und nicht auf das gesamte Verfahren, also nicht auf die Einsatzumgebung und nicht auf die Implikationen. Und dafür wollten wir Informationen bereitstellen. Und dann die zweite Zielgruppe ist natürlich die Aufsicht gewesen. Wenn man als Prüfer nach draußen geht, dann ist das ganz wichtig, dass man eine Vorstellung hat und einen Prüfplan hat. Also, dass man Kriterien hat, nach denen man prüft. Also eine vorgegebene Sollseite der Prüfung. Und mit dieser Sollseite wird die Ist-Seite, also das, was da ist, verglichen. So eine DSFA, also beispielhaft, wie wir sie jetzt durchgeführt haben, kann der Aufsicht eben dazu dienen, selbst dann bei einer konkreten Implementierung zu sehen, was ist eigentlich da, welche Fragen muss ich stellen, welche Problematiken könnten eine Rolle spielen. Und insofern dann die ganz konkreten Anwendungen, wenn sie denn da sind, dagegen zu prüfen. Also das ist eine ganz klare Hilfestellung. Und die dritte Zielgruppe sind natürlich jetzt die Hersteller und Betreiber eines solchen Verfahrens. Betreiber wäre ja dann auch der datenschutzrechtlich Verantwortliche, also in diesem Fall dann ja vermutlich das Robert-Koch-Institut, um schon jetzt auch dort deutlich zu machen, welche Problematiken zu berücksichtigen sind, wenn das Verfahren implementiert wird. Der Verantwortliche muss ja dafür sorgen, dass die entsprechenden technisch-organisatorischen Maßnahmen dann auch zur Verfügung gestellt werden und zum Schutz der Betroffenen. Und da dient die DSFA als klare Hilfestellung.
Kirsten spricht von den Problematiken, die zu berücksichtigen sind, wenn so eine Corona-App implementiert wird. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der Datenschutzfolgenabschätzung und das möchte ich genauer verstehen. Deswegen lasse ich mir erstmal von Rainer erklären, was das technisch genau bedeutet.
Also ganz wesentlich ist zum Beispiel, dass etwa gesagt wird, wenn ich in der App nur ab und zu so eine Bluetooth-Signale aussende und die sind zufällig gewählt und eine andere Person hat auch diese App und die sendet auch diese Signale aus und die sind auch zufällig, dann kann ich ja sehen, dass da jemand in meiner Nähe ist irgendwie und kann im späteren Fall, wenn die Person sich dann als infiziert irgendwie herausstellt, ist es dann irgendwie möglich, wenn an irgendeiner Stelle dann sozusagen offensichtlich wird, dass diese Person diese Signale ausgesendet hat, dass die infiziert war, dann kann ich das sozusagen zurückverfolgen und sagen, ah, ich selber habe diese Person gesehen, also war ich in einer Gefährdungslage. Da geht es schnell durcheinander zu sagen, das sind anonyme Daten, weil da zufällig irgendwelche Zahlenfolgen ausgesendet werden. Und da wird dann eben gesagt, na ja, das ist ja eine Datenschutzfrage, dass andere Menschen, die um mich rum sind, mich nicht zurückverfolgen können, also mich nicht sozusagen mit Namen ansprechen können. Die empfangen diese Signale, aber die können daraus ja nicht draus schließen, wie ich heiße. Und dadurch ist das quasi ein anonymes System, wo meine Privatsphäre gewahrt ist. Das ignoriert allerdings, dass diese Daten, die ich sende und diese Daten, die ich empfange, die ich ja auf meinem Telefon speichern muss, das heißt, wenn in diesem ganzen Prozess ich mein Telefon verliere und das findet jemand oder die Polizei meinetwegen und liest das aus, dann sind da natürlich diese gesamten Daten drin zu finden. Das heißt, das sind zwar, während ich sie aussende, gewissermaßen können die als anonym gelten, wenn ich keine Zusatzinformationen habe, wie irgendwie eine Kamera oder ein Foto mache oder so weiter, dann kann man damit nicht so viel anfangen. Aber solange sie auf dem Gerät liegen, gehören sie ja zu mir, weil es mein Gerät ist. Das heißt also, da zu sprechen von, das sind ja anonyme Daten, geht sozusagen fehl. Das sind Daten, die müssen immer noch geschützt werden, die beziehen sich immer noch auf meine Person. Und wenn die weiterverarbeitet werden müssen, dann müssen die auf eine bestimmte Art erst anonymisiert werden. Da braucht es bestimmte sozusagen Möglichkeiten oder Wege, die man irgendwie technisch umsetzen kann oder auch organisatorisch oder so, um das zu machen. Das heißt, diese ganzen Systeme sind alle nicht anonym, obwohl sie als anonym diskutiert werden. Und man merkt, natürlich ist meine, wenn ich jetzt als nicht technische Person höre, da ist ein anonymes System, dann bin ich natürlich eher gewillt, das zu machen, als wenn mir jemand sagt, naja, da werden halt auch personenbezogene Daten und sogar medizinische Daten verarbeitet, aber wir sorgen uns darum, dass das alles sozusagen ordentlich nach allen Maßstäben passiert. Das sind einfach zwei verschiedene Fälle, wo man einfach anders kommunizieren muss und das anders erklären muss.
Du hattest am Anfang angesprochen, dass hier Datenschutz und Privatsphäre verwechselt wird. Kannst du noch mal etwas aufschlüsseln, was das in dem Kontext jetzt konkret bedeutet?
Ja, genau. Okay, also wenn man sich jetzt auf diese App konzentriert und sagt, da sind die Daten ja für die Leute anonym und da sind ja meine privaten Sachen und so weiter, dann ignoriert man völlig, dass es immer eine zentrale Instanz gibt. Und diese Instanz wird betrieben von staatlichen Stellen sehr wahrscheinlich. Das heißt also, eigentlich ist es viel wichtiger zu schauen, nicht ob jetzt irgendwie der Shop-Betreiber eventuell mein Bluetooth-Signal mal 5 Minuten lang sehen kann, sondern gibt es da eine Stelle, die zentral ist und bei der alle Informationen zusammenlaufen. Je nach sozusagen App-Version, nicht Version, sondern App-Entwurf, da gibt es verschiedene Vorschläge. Aber diese zentrale Autorität, die gibt es immer. Das heißt also, man muss den Blick an der Stelle weiten und dann kommen wir eben an den ersten Punkt des Datenschutzes. Es geht eben nicht darum, ob meine Daten in meinem Schlafzimmer oder bei mir zu Hause irgendwie sicher sind, sondern zu diesem ganzen System gehört nicht nur die App, sondern auch der Server und die Datenverarbeitung auf dem Server. Und die muss man betrachten und die wird von staatlichen Stellen bearbeitet. Und das ist erstmal eine Frage, wo man sich fragen kann, was können die denn eigentlich mit diesen Daten machen? Können die denn Leute de-anonymisieren? Können die denn sozusagen Infizierte tracken und mehr über sie durch andere Datenquellen irgendwie zusammenführen und so weiter? Und da ergibt dann eben eine Datenschutzanalyse, ja, natürlich können sie das. In verschiedenen Entwürfen, manchmal können sie das mehr, manchmal können sie das weniger, aber überhaupt zu betrachten, dass die Leute, die das System betreiben, eigentlich die allergrößte Macht haben. Und die müssen irgendwie beschränkt werden. Das heißt, das Ziel ist nicht, meine Nachbarin davon fernzuhalten, zu wissen, ob ich krank bin oder nicht. Das ist auch ein Ziel. Sondern zu gucken, dass die Betreiber selber nicht die Daten zweckentfremden und so weiter. Und da merkt man, das hat ganz viel mit technischem Design zu tun, aber das hat auch natürlich auch was mit rechtlichen Rahmenbedingungen zu tun. Das hat was mit einer Klarheit, wie man den Zweck kommuniziert, zu tun. Das hat aber auch mit organisatorischen Maßnahmen zu tun. Wer hat denn überhaupt Zugriff auf den Server? Wird das irgendwie ausgelagert? Gibt es da irgendwelche Treuhänder, die das irgendwie managen, aber die selber gar nicht auf die, ne, die sozusagen selber mit der Datenauswertung nichts zu tun haben und so weiter? Kann man sich alle möglichen Gedanken machen. Aber relevant hier ist einfach, den Blick zu weiten und von diesen eigenen Daten wegzukommen, hin zu einem Blick, der so ein bisschen auch eine gesamte Gesellschaft in den Blick nimmt. Und analysiert, wo entstehen denn wo sozusagen Machtzentren, weil ich als einzelne Person kann ja da wenig machen. Ich kann ja vielleicht irgendwie meine App mal installieren oder deinstallieren und so weiter, aber ich kann ja an der eigentlichen Datenverarbeitung, an den Serversachen, kann ich ja nichts tun. Ich bin ja sozusagen die schwächere Partei in diesem Spiel. Deswegen sagt der Datenschutz eben, wir müssen ganz genau drauf schauen, wer da wie Datenverarbeitung macht, um dann entsprechend der stärkeren Partei, in der Stelle jetzt sozusagen die Serverbetreiber oder die Apps schreiben lassen und so weiter, Pflichten aufzuerlegen, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten, klar zu kommunizieren, zu welchem Zweck das ist und so weiter. Und mir als Individuum aber auch Informationsrechte und so weiter zu geben. Und man merkt schon an der Stelle, jetzt vielleicht noch zu dem zweiten Unterschied zwischen diesen Privatsphäre- und Datenschutzfragen, der Datenschutz selber fragt sogar nicht nur, was betrifft es da den Einzelnen, sondern fragt sogar insgesamt, welche anderen Konsequenzen hat eine bestimmte Datenverarbeitung auch noch. Also insbesondere für Grundrechte und Grundfreiheiten, und zwar alle. Nur an diesem Beispiel der App jetzt. Wenn ich sage, diese App, die warnt mich, wenn ich eventuell infiziert bin, wenn ich in einem Risiko ausgesetzt bin, wenn ich nur auf die App blicke, dann sage ich, naja, vielleicht ist die Info ja richtig oder falsch oder so, aber das ist ja alles nicht so problematisch, weil die Leute können ja freiwillig sich entscheiden, ob sie der Empfehlung folgen oder nicht. Aus Datenschutzsicht schaut mir jetzt an, wie ist denn der Kontext, in dem diese ganze Datenverarbeitung stattfindet? Wir haben gerade eine Pandemie, wo ganz viele Wirtschaftsunternehmen große Probleme haben. Wir wissen nicht so richtig, wie man irgendwie mit Schulen umgeht und sollte man das wieder öffnen und so weiter. Und wenn dann auf einmal so eine App auftaucht, aus Datenschutzsicht ergibt sich dann, und das ist eins unserer Erkenntnisse, es besteht eine große Gefahr, dass irgendwann Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder auch sozusagen andere öffentliche Stellen oder öffentliche Gebäude oder so da entschieden wird, du kommst jetzt hier nur noch rein, wenn du uns dein App-Ergebnis zeigst und da steht, du hast kein Risiko gehabt. Das heißt, auf einmal wird da sozusagen diese App, die eigentlich nur mal gebaut war, um für eine einzelne Person irgendwie zu sein und der vielleicht irgendwie eine Hilfe irgendwie an die Hand zu geben, ob sie jetzt in Heimquarantäne gehen soll oder nicht, auf einmal wird die zu so einer Art Kontrollinstrument und die Leute, die sozusagen da als gefährdet eingestuft werden, dürfen sich nicht mehr frei bewegen und die anderen dürfen es schon. Aber was machen wir dann mit Leuten, die zum Beispiel gar kein Smartphone haben? Was machen wir mit Leuten, wo sozusagen die Technik irgendwelche Fehler gemacht hat? Es kann ja immer sein, dass da mal sensorisch was daneben gegangen ist und so weiter. Oder meinetwegen die Nähe zu einer infizierten Person wurde festgestellt und dann merkt man, dazwischen war aber eine Wand. Das war meine Nachbarinnenwohnung und meine Wohnung. Und auf einmal steht da, ich habe ein Risiko und ich darf nicht mehr auf Arbeit gehen und so weiter. Und auf einmal bin ich dem total unterworfen. Das heißt, nicht nur diese weitergehenden Konsequenzen sind eine Frage, sondern auch, wo kann ich mich denn, wenn da steht, du bist gefährdet und ich sage, ja, ich weiß ganz genau, ich habe meine Wohnung nicht verlassen. Allerdings hat mein Partner mal mein Handy mitgenommen, aus Versehen in der Tasche und ist durch die Stadt gefahren. wo kann ich mich denn beschweren? Kann ich denn diese Entscheidung, die da getroffen wird in diesem System, kann ich die irgendwie anfechten? Kann ich die zurücknehmen?
Genau, und wir jetzt ja nicht darüber reden, dass wir das einer Gruppe von Leuten geben, die sich damit auseinandersetzen, sondern dass wir auf eine komplette Gesellschaft ausrollen wollen.
Ja, korrekt. Es ist natürlich, muss man sich, glaube ich, auch noch vor Augen halten, wir sind halt einfach eine hochgradig arbeitsteilige Gesellschaft. Das heißt, selbst wenn ich die App einem, sagen wir mal, einer theoretischen Informatikerin, die Automatentheorie macht, lehrt und forscht, in die Hand drücke, dann weiß sie immer noch nicht, was da passiert. Ne? Also sozusagen selbst in der Informatik ist das nicht allen Leuten klar. Das muss man, glaube ich, immer noch mit bedenken. Und diese Fragen der diese Konsequenzen, dass vielleicht die App benutzt wird als Eingangssperre oder so. Das sind so Sachen, die wir sozusagen in der Datenschutzfolgeabschätzung sozusagen als Ergebnisse produziert haben. Und es heißt ja erstmal nicht, dass es deswegen nicht möglich ist, dieses System zu nutzen, sondern methodisch geht man dann eben vor und sagt, das sind eben sozusagen Risiken, die da entstehen. Und jetzt kann man überlegen, gibt es dafür Schutzmaßnahmen? Üblicherweise im Datenschutz ist dann so, wenn es für ganz große Risiken keine Schutzmaßnahmen gibt, dann kann man diese Art von Datenverarbeitung eben nicht machen. In dem Falle jetzt hier könnte man jetzt konstruktiv sagen, wir wollen vielleicht so eine App haben, dass die Leute individuell irgendwie gewarnt werden, aber dann muss es flankierend zum Beispiel ein Gesetz geben, was sagt, diese Informationen dürfen niemals für irgendwas anderes verwendet werden und es darf auch keine, ne, es gibt sozusagen das Recht, oder es gibt sogar die Verpflichtung, diese Ergebnisse für sich geheim zu halten und nur danach zu handeln und so weiter, kann man sich ja dann überlegen, wie man mit so einem Risiko umgeht.
Rainer spricht an, dass ein Gesetz die App flankieren müsste, um genauer zu klären, wie gesellschaftlich mit der Technologie umgegangen werden darf. Das möchte ich mir von Kirsten genauer erklären lassen. Vor allem möchte ich den Unterschied zu einer Einwilligung verstehen. Eine Einwilligung wäre, die Nutzer vor die Entscheidung zu stellen, ob ihre Daten hier verarbeitet werden sollen oder nicht. Warum das in diesem Fall nicht unproblematisch ist, möchte ich genauer verstehen.
Bei einer gesetzlichen Regelung, und das ist letztlich das, was wir im Ergebnis dann auch fordern in diesem Bereich, müssen die Rahmenbedingungen gesetzlich festgelegt werden. Da müssen die wesentlichen Regelungen müssen im Gesetz aufgenommen werden und es muss eben deutlich werden, welche Folgen der Einsatz der App hat und unter welchen Bedingungen die App eingesetzt werden kann und welchen Anforderungen die App genügen muss, damit sie überhaupt zum Einsatz kommen kann. Und das kann ich gesetzlich regeln. Und das ist auch genau das, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen können sollten, dass so eine technische Applikation gesetzlich geregelt wird, damit von Anfang an klar ist, was darf sie und das dann eben auch entsprechend von den Aufsichtsbehörden kontrolliert werden kann und was darf sie nicht. Und welche Rechtsfolgen ergeben sich daraus? Wenn dann nämlich in dem Gesetz steht, dass die Nutzung der App keine Folgen haben darf, dann ist das so. Und dann kann man eben sich auch gegen den Arbeitgeber zur Wehr setzen oder auf jeden Fall besser zur Wehr setzen, als wenn das nicht der Fall ist, als wenn man sich jetzt auf eine datenschutzrechtliche Einwilligung als Rechtsgrundlage stützt.
Du sagst Einwilligung und ich glaube, das müssen wir dann etwas genauer auseinandernehmen, weil das ist ja einer eurer zentralen Punkte.
Ja, genau.
Also erstmal, was steckt denn hinter diesem Konstrukt der Einwilligung allgemein und dann im Speziellen, warum ist das hier bei der Corona-App problematisch?
Ja, die Einwilligung, das ist natürlich ein weites Feld. Die Einwilligung spielt im deutschen Datenschutzrecht eine große Rolle, weil wir historisch ausgehen vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und Selbstbestimmung hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass ich selbst entscheide. Und ich soll über die Verarbeitung und das, was mit meinen personenbezogenen Daten geschieht, selbst eine Entscheidung treffen können. Ich soll das kontrollieren. Aber wenn wir uns so die Welt anschauen mit ihren vielen technischen Funktionalitäten, dann wird sehr schnell klar, dass von der Kontrolle nicht mehr so sehr viel übergeblieben ist. Dass wenn von uns erstmal personenbezogene Daten in der Welt sind, dass wir dann sehr schnell eigentlich gar keine Kontrolle mehr darüber haben. Personenbezogene Daten, das sind ja nicht nur mein Name, meine Anschrift, sondern das sind all die digitalen Spuren, die ich im Alltag hinterlasse. Wenn ich zum Beispiel mit dem Auto und GPS durch die Gegend fahre, wenn ich mein Telefon benutze, wenn ich im Internet surfe, wenn ich zur Bank gehe und Banküberweisungen tätige oder meine Kreditkarte einsetze, wenn ich eine Krankenversicherung habe alleine. Also letztlich ist unser ganzes Leben ja inzwischen durchdrungen von digitalen Anwendungen Und eine Kontrolle des Einzelnen ist da kaum möglich, weil er also einerseits die Vielzahl an Anwendungen überhaupt nicht mehr überschaut und dann natürlich auch gar nicht in die Tiefe schauen kann der Anwendung. Denn wer weiß schon, wie so eine Kreditkartenzahlung tatsächlich oder eine Kartenzahlung nur, das ist ja im Moment wieder ganz aktuell, weil niemand mit Bargeld bezahlt, wie eine Kartenzahlung tatsächlich im Hintergrund abläuft, was da für Verarbeitungstätigkeiten stattfinden, wer da was speichert über mein Einkaufsverhalten zum Beispiel und wer das analysiert. Da ist die Einwilligung in so eine Datenverarbeitung, wenn ich jetzt also mit der Karte zahle und sage, ja, ich unterschreibe deinen Zettel, ich bin einverstanden, dass das Unternehmen XY meine Daten vielleicht auch noch analysiert, mein Einkaufsverhalten, vielleicht kriege ich dafür auch irgendwie ein paar Kaufpunkte, dann ist das sehr an der Oberfläche geblieben. Und das setzt eigentlich voraus, dass ich darauf vertraue, dass das, was im Hintergrund an Datenverarbeitung passiert, erstens keine direkten oder keine negativen Folgen für mich hat und zweitens, dass das jemand kontrolliert und überwacht.
Vielleicht da kurz eingehen, ist es das gleiche Problem, was ich habe, wenn ich auf Webseiten dieses Pop-up kriege, dass ich doch bitte den Cookies zustimmen muss?
Ja, genau. Das ist genau die Frage auch. Auch da geht es um eine Einwilligung, kriegt dann eine Menge Informationen. Aber letztlich lesen die wenigsten diese ganzen Einwilligungserklärungen. Und zweitens, wie soll ich die denn eigentlich überprüfen? Ich kann eigentlich nur vertrauen, dass das, was mir da in der Erklärung erzählt wird, dass das auch tatsächlich stimmt. Aber eine wirkliche Kontrolle habe ich da überhaupt nicht.
Und was mir auffällt, ich bin ja kein Jurist, ich kann da zweimal draufklicken und ich verstehe schon gar nicht, wovon gesprochen wird.
Genau, ja, das ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Wir alle sind ganz froh, dass ein Auto eine Bremse hat, aber mit den technischen Details der Bremse wollen wir uns eigentlich nicht auseinandersetzen. Wir wollen, dass sie funktioniert und wir wollen sie einsetzen können. Und so ähnlich ist es im digitalen Leben eigentlich auch. Deswegen setzen bestimmte Datenverarbeitungen aus unserer Sicht eben nicht nur eine Einwilligung als Rechtsgrundlage voraus, sondern eine gesetzliche Regelung.
Ist es denn realistisch, dass das jetzt kommt? Also die gesetzliche Grundlage?
Das hängt davon ab, denke ich, wie stark auch der öffentliche Druck jetzt ist auf die Bundesregierung, den Einsatz der App gesetzlich zu regeln. Es hängt auch von der Positionierung der Datenschutzbeauftragten ab, insbesondere natürlich vom Bundesbeauftragten Ulrich Kelber, wie der sich dazu positioniert, wenn er die Voraussetzung einer datenschutzrechtlichen Einwilligung als Rechtsgrundlage der App als nicht gegeben sieht, dann denke ich, kann die Bundesregierung gar nicht anders als entsprechende Paragraphen im Infektionsschutzgesetz regeln und dann die weiteren Regelungen im Hinblick auf den Einsatz und die Nutzung der App und insbesondere auch der Server dafür in einer Ausführungsverordnung. Was auch in der Diskussion häufig zu kurz kommt, ist der Aspekt, das ist vielleicht ein bisschen kleinteilig, aber das ist der Aspekt der Verarbeitung. Dass wenn man, und das ist auch einer der Gründe, warum eine DSFA in diesem Fall so viel bringt, ist, dass ein Verfahren, diese App in unterschiedliche Datenverarbeitungsschritte aufzuteilen ist und diese Datenverarbeitungsschritte jeweils auch für sich betrachtet werden müssen. Und das hat rechtliche Konsequenzen für das gesamte Verfahren. Es wird ja immer berichtet, dass es hier sich um eine Verarbeitung anonymisierter Daten handelt, was so in dieser Form falsch ist, weil es nur einen sehr rudimentären Verarbeitungsschritt in dieser App und in diesem Verfahren betrachtet. Ganz wichtig ist hier, dass wir das mit zwei Vorgängen, also zwei größeren Vorgängen zu tun haben. Einmal eben dem Austausch der temporären Identifikation zwischen den Betroffenen, wenn sie sich begegnen, und dann dem Hochladen der Information, ich bin getestet, infizierter, gesichert, vielleicht über eine TAN, die ich vom Gesundheitsamt mitbekomme, damit eben nicht jeder sich als infiziert melden kann, sondern nur solche Personen, die tatsächlich getestet worden sind. Und dass diese Verarbeitungsschritte nicht isoliert betrachtet werden dürfen und dass es sich insgesamt, weil eben die Informationen immer auf dem persönlichen Handy stattfinden, immer auch für das gesamte Verfahren bedeutet, hier geht es um personenbezogene Daten.
Die hier diskutierte Datenschutzfolgenabschätzung ist in der aktuellen Version ein Dokument von knapp 90 Seiten. Viele, die das hier hören, werden sich im Anschluss vermutlich nicht die Zeit nehmen, diese 90 Seiten durchzuarbeiten.
Ich möchte deswegen von Rainer wissen, ob es einen zentralen Aspekt oder Talking Point gibt, der in der aktuellen Debatte um eine Corona-App mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte.
Einer unserer breiten Erkenntnisse, und das ist eben einer der Punkte, auch die ganzen Privacy-Analysen gar nicht zutage gefördert haben, weil sie eben nicht auf Grundrechte schauen, ist, dass die App-Nutzung selber gar nicht richtig, also gar nicht freiwillig ist. Das heißt, wenn gesagt wird, wir müssen gesellschaftlich, wir können nur dann die Pandemie überstehen, wenn wir so eine App nutzen, und auch die Lockerung hängt davon ab, und dann gibt's natürlich noch sozial den Druck zu sagen, wenn sich alle einig sind, dass die App uns retten wird, dann entsteht natürlich dann auch ein Druck auf die einzelne Person, wo man dann eben nicht mehr sagen kann, das ist eine informierte und freiwillige Einwilligung, das zu nutzen. Das heißt, wir sagen, man muss auf alle Fälle da Rahmenbedingungen schaffen, dass Menschen sich dazu entscheiden können, das zu nutzen oder nicht zu nutzen. Ohne diese Rahmenbedingungen ist es bei dieser App überhaupt gar nicht möglich, da irgendwie für irgendeine Art von Freiwilligkeit zu sprechen. Für die Jura-Nerds unter den Hörerinnen und Hörern, damit ist jetzt nicht konkret die Einwilligung gemeint. Das könnt ihr euch selber dann dem Gutachten mal angucken. Einwilligung, da geht es hier sowieso nicht darum, sondern es geht tatsächlich um die Freiwilligkeit der Nutzung. Also man kann ja auch sagen, jeder soll die App nutzen. Die Rechtsgrundlage ist ein Gesetz für die Datenverarbeitung, aber man kann sich trotzdem dafür entscheiden, die zu nutzen oder nicht zu nutzen. Jedenfalls müssen die Rahmenbedingungen so sein, dass Menschen sich tatsächlich auch faktisch, nicht nur theoretisch, sondern faktisch dagegen entscheiden können, diese App zu nutzen. Das heißt also, wenn öffentliche Gebäude oder irgendwelche Firmen auch nur auf die Idee kommen könnten, diese App als Zugangsbeschränkung zu nutzen oder Zugangszulassung, dann wäre die App natürlich nicht mehr freiwillig. Das heißt, all diese Sachen, denen muss man begegnen vorher, bevor man so eine App überhaupt in Umlauf bringt. Das ist sozusagen die erste Erkenntnis. Und daran sieht man schon, wie weitgehend so eine Analyse eigentlich ist. Und die ist auch, das haben wir uns ja auch nicht ausgedacht, sondern das ist auch Artikel 35 DSGVO, dass bei besonders risikoreichen Datenverarbeitungen so eine Datenschutzfolgeabschätzung im Vorhinein gemacht werden muss. Das ist tatsächlich, das haben wir uns jetzt ja auch nicht ausgedacht.
Ich habe auch Kirsten zur Freiwilligkeit befragt und sie gebeten, das Thema in einen größeren Kontext einzuordnen. Das ist der letzte Interviewbeitrag, den ich spiele, und ich glaube, es ist gleichzeitig der am stärksten zum Nachdenken anregt.
Ich glaube, dass die App insgesamt ein willkommenes Instrument ist, Bürgerinnen und Bürger an Überwachungstechnologien zu gewöhnen. Ich bin keine Virologin, aber soweit ich das jetzt verfolgen konnte, ist der tatsächliche Einfluss, den der Nutzen einer App hat auf die Verbreitung des Viruses, relativ gering. Aber wie gesagt, das ist nur eine Einschätzung, und ich will auch nicht sagen, dass ich explizit gegen so ein digitales Hilfsmittel zur Eingrenzung der Pandemie mich stellen würde. Aber eben, ich würde den Einsatz auch nur unter ganz konkreten Bedingungen zulassen wollen. Denn die Situation, sich jetzt an so eine App zu gewöhnen, ist für Politiker oder für Kreise, die ein Interesse daran haben, einen hohen Überwachungsdruck auf die Bevölkerung auszuüben, ist verlockend. Weil natürlich in dieser Situation die Bereitschaft zum Runterladen so einer App, die Bereitschaft zur eigenen Überwachung sehr hoch ist. Weil natürlich jeder einen Beitrag geben möchte, auch der Gesellschaft, damit sich die Situation wieder normalisiert. Und für viele eben Gesundheit, und das ist ja auch nachvollziehbar und ist auch selbstverständlich, ein sehr hohes Gut ist. Und dass aus diesem Grund eben im Hinblick auf Forschung und Überwachung die Bereitschaft einfach sehr groß ist. Nachvollziehbar sehr groß ist, sowas zu akzeptieren, aber eben einhergeht mit einem Gewöhnungseffekt, der nicht zu unterschätzen ist. Und das, was wir jetzt in den letzten Stunden, kann ich fast sagen, erleben, ist, dass das von Regierungsseite ausgenutzt wird, um immer ein kleines Schrittchen weiter voranzugehen. Wir haben heute gehört, dass nicht nur die Corona-App in der Planung ist, sondern auch eine Quarantäne-App, die dann verpflichtend Leuten mitgegeben wird. Also wie das konkret ablaufen soll, weiß ich auch nicht, aber vielleicht über ein Gerät oder vielleicht auch mit einer Zwangsimplementation auf dem Gerät, das überwachen soll, dass die Leute ihre Quarantäne einhalten. Und da sind wir natürlich schon im Bereich elektronischer Fußfesseln. Und das sind Eingriffe, die sehr viel weiterreichend sind als das, was wir bisher kennen. Natürlich müssen sich Personen, die infiziert sind, an die Quarantäneregeln halten. Und Verstöße dagegen sind auch zu ahnden, das ist gar keine Frage. Aber die Frage, wie das überwacht wird, ist doch noch eine weitere Frage. Und die zunehmende Digitalisierung der Überwachung der Bevölkerung ist schon mit Sorge zu betrachten in diesem Fall. Und so erwarte ich das auch bei der Corona-App, dass wir im Moment immer noch von freiwillig sprechen, aber eben, wie gesagt, heute schon jetzt anklang, dass für bestimmte Bevölkerungsschichten sie dann doch nicht mehr freiwillig ist. Wenn sich die Regierung dann doch entschließt, ein zentrales System einzuführen, dann sind heute die Daten oder das Matching auf dem Server erfolgt dann vielleicht noch mit Pseudonym und ohne Identifizierung der Betroffenen. Aber das kann in 2 Wochen eben schon wieder ganz anders aussehen.
Das war die 4. Folge Weizenbaum im Homeoffice. Und um das einzuordnen, muss ich vielleicht etwas weiter ausholen und erklären, wie ich diesen Podcast mache. Ich nehme mit meinen Gesprächspartnern immer ein längeres Interview auf und versuche dann im Schnitt, wie Rainer mir so schön gesagt hat, meinen Erkenntnisweg nachzuzeichnen. In dieser Folge hatte ich viel, viel mehr Material, als am Ende im Podcast gelandet ist. Und das liegt daran, dass das Thema wirklich nicht so leicht zu durchdringen ist und ich eine Menge Nachfragen gestellt habe. Ich möchte deswegen als erstes jedem ans Herz legen, die Datenschutzfolgenabschätzung selbst anzugucken. Man findet sie ganz leicht auf fif.de, das ist friedrich-ida-friedrich-friedrich.de. Ich habe gelernt, dass Datenschutz weniger mit Privatheit zu tun hat, als tatsächlich mit dem Schutz unserer Grundrechte und Grundfreiheiten im digitalen Zeitalter. Und das ist für mich deswegen so wesentlich, weil wir in einer ganz besonderen Situation sind. Viele von uns leiden eklatant unter der aktuellen Krise, können ihren Beruf nicht ausüben oder auch ihre Angehörigen nicht sehen. Und da kommt die Idee einer Corona-App natürlich auch mit dem Versprechen, ein Stück Normalität zurückzubringen. Ein ins Smartphone gegossener weißer Ritter sozusagen. Ich habe in dieser Folge kaum Interviewabschnitte gespielt, in denen wir uns darüber unterhalten, ob so eine App nicht etliche Fehlmeldungen produzieren müsste, wenn Kassierer hinter Plexiglasscheiben sitzen und Passanten mit Gesichtsmasken unterwegs sind. Ich bin aus meiner eigenen Arbeit auch ein gebranntes Kind, was die Idee angeht, eine App auf ein Problem zu werfen, damit das Problem verschwindet, aber das sollte hier nicht das Thema sein. Mir ging es in dieser Folge nicht darum zu verstehen, ob so eine App funktioniert und ob all die Hoffnungen, die ihr gerade entgegengebracht werden, begründet sind, sondern mir ging es darum zu verstehen, was hier aus Perspektive des Datenschutzes auf dem Spiel steht. Und in dieser Hinsicht habe ich verstanden, dass dies eine historische Weggabelung sein könnte. Wir wollen in Zukunft nicht zurückblicken und bedauern, dass wir uns da was eingetreten haben, was wir nicht mehr loswerden. Und deswegen müssen wir jetzt wohlüberlegte Entscheidungen treffen und dafür in der Lage sein, unterschiedliche Expertisen zusammenzubringen. Zu guter Letzt möchte ich mich bei Kirsten Bock und Rainer Rehak bedanken für die viele Zeit, die sie mir geschenkt haben, um mir die Situation zu erklären. Außerdem gilt wie jede Woche Philipp mein Dank, der weiterhin hinter den Kulissen die Fäden zieht.